Ihr Lieben hier in Stauchitz, ich grüße euch alle herzlich. Ich bedanke mich für eure freundliche Begrüßung und für den gemeinsamen Gottesdienst. Ich möchte beginnen mit einer vielleicht eigenartigen Frage. Ist jemand unter uns, der Durst hat? Da sehe ich zwei Hände. Ich habe nur zwei Flaschen. Kann ich euch die reichen? Der erste Durstige und du die zweite Durstige. Natürlich werdet ihr euch fragen, da ist er so weit gereist hierher, um Wasserflaschen zu verteilen. Warum macht er das? Natürlich hat das einen Hintergrund. Ich will jetzt auch nicht 120 Minuten predigen, so dass ihr alle Wasser irgendwann braucht. Ich will auch nicht diesem Wasser trinken im Gottesdienst, das wir ja vor vielen Jahren so übernommen haben, unbedingt Vorschuss leisten. Nein, es geht mir darum, dass ich euch einlade, dass wir einen Text jetzt miteinander lesen, wo es eigentlich um Wasserflaschen geht, im übertragenen Sinn. Ich lade euch ein, dass wir zweites Buch Mose Kapitel 19 aufschlagen. Zweites Buch Mose, Kapitel 19, und lesen dort miteinander die ersten sechs Verse. Am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Kinder Israel aus Ägyptenland, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai, denn sie waren ausgezogen von Raphidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berg. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen dem Hause Jakob und verkünden den Kindern Israel: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Da ist das Volk Gottes aufgebrochen vor zwei Monaten aus Ägypten. Sie haben dort die Macht Gottes eindrücklich erlebt. Der Sieg über das Heer der Ägypter, nun befinden sie sich auf einem langen Marsch. In das Land, das Gott ihnen versprochen hat, Kanaan. Und da wurde ja gesagt, das ist ein besonderes Land, dieses Land Kanaan, da Milch und Honig fließt. Also ein sehr fruchtbares Land, ein schönes Land. Bloß von all dem ist hier überhaupt nicht die Rede, noch nichts zu sehen. Sie sind in der Wüste. Sie machen hier keinen Ausflug für die, wie die Leute, die heutzutage wissen wollen, wie es in der Wüste ist, mit den schönen Sonnenaufgängen und Untergängen. Manche fahren sogar mit dem Auto und mit dem Motorrad durch die Wüste, um zu wissen, wie weit kann ich denn gehen, wie weit bin ich leistungsfähig, wie lange halte ich es aus ohne Wasserflaschen. Nein, sie sind unterwegs in ein neues Land. Es sind nicht nur starke und gesunde unterwegs, auch Kranke und Kinder, Alte, Schwache. Zwei Monate sind sie unterwegs und das hat schon gereicht, sie so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sie so an den Rand der Verzweiflung zu bringen. Und ich nehme dieses Bild der Wüste einmal als Bild für unser Leben, das ja nicht so gerade verläuft oder geradlinig verläuft, immer nach Plan und immer im Aufwind, immer so von Höhe zu Höhe. Nein, da gibt es auch allerhand Tiefen, Tiefen der Angst und der Krankheit, der Konflikte. Und ich gehe mal davon aus, dass wir alle die Wüste so unterschiedlich erleben, ganz unterschiedlich. Ja? Da ist man allein, da ist auch im Glauben vielleicht Wüstenzeit. Ja, es gibt auch Wüste im Glauben. Wüstenzeit ist sowas wie, wenn man durch einen Tunnel fährt und man sieht noch kein Licht. Man sieht zwar die Hinweisschilder noch 8 Kilometer oder 15 Kilometer bis zum Ende, aber man sieht es noch nicht. Wüstenzeit ist die Zeit der Sehnsucht nach Klarheit. Man möchte wissen, wie es weitergeht im Leben und ob es überhaupt weitergeht und wie es weitergeht, was so der nächste Schritt ist. Wüstenzeit ist eine Zeit der Einsamkeit. Da kann man niemandem etwas vormachen. Wüstenzeit ist eine Zeit der Sensibilität. Man ist ganz feinfühlig. Man möchte ja Antwort haben, man möchte wissen, wie es weitergeht und man möchte durch diese Wüste und man hört anders, man sieht anders. Kann es sein, dass eine ganze Gemeinde, dass eine ganze Kirche auch durch die Wüste muss oder Wüstenzeiten erlebt? Die Bibel spricht so ganz unaufgeregt, so ganz nüchtern und sachlich davon, am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug kamen sie in die Wüste Sinai. Gehört vielleicht Wüste mit dazu? Haben wir vielleicht manchmal so unsere Bilder von Gott und vom Glauben, wo Wüste eigentlich nicht vorkommt? Da ist dieser alttestamentliche Prophet, der am Ende ist und er wird verpflegt durch einen Raben dort am Bach Krit. Es ist Elia. Er wird durch Raben versorgt. Einige Verse später ist er wieder am Ende. Und ich kann mir gut vorstellen, wie wird er Ausschau gehalten haben nach den Raben? Wo fliegen sie denn? Wann kommen sie denn zu mir? Wann bringen sie denn Brot und Wasser zu mir, damit ich überleben kann in der Wüste? Aber nichts war mit Raben. Zwei Engel standen plötzlich neben ihm und brachten ihm Wasser und Brot. Wieder später fragt er, wieder, wie es denn weitergehen kann und wo Gott ist. Und vielleicht erinnerte er sich an die großen Erfahrungen, die er gemacht hat, wo sich Gott in seinem Leben bekannt hat, mit machtvollen Taten dort am Berg bei diesen Baalspriestern, wo Gott eingegriffen hat, machtvoll und stark. Und vielleicht sagte sich dieser Prophet, ja, Gott müsste wieder so sein. Und da war aber nichts mit Gewitter und mit Erdbeben, sondern, da sagt die Bibel, mit einem stillen, sanften Säuseln begegnete ihm Gott. Vielleicht müssen wir unsere Vorstellungen von Gott revidieren. Vielleicht müssen wir manchmal umdenken. Und dann zu guter Letzt bei diesen alttestamentlichen Propheten hätte es ja so sein können, dass Gott sagt, so, jetzt hast du so viel erlebt, du guter Prophet, der du treu gewesen bist, jetzt will ich dich mal durch die Oasen des Lebens führen und genieße das Leben und lass dich pflegen. Nein, da sagt die Bibel, und jetzt geh wieder durch die Wüste und salbe einen König, seinen Erzfeind. Ein schweres Problem. Damals, ich komme zurück, das Volk Gottes war in der Wüste angekommen. Hunger und Sonne, Kälte in der Nacht. Es war also kein Überlebenstraining. Es war keine Safari-Tour in dem Sinne, nein, sondern harte Realität. Kein Abenteuerurlaub. Ich weiß nicht, wie deine Wüstenzeit aussieht. Ob du mit dem Wort Wüste etwas anfangen kannst. Vielleicht stehst du auch momentan in einer Wüstenzeit. Da fühlt man sich ohnmächtig. Da wird einem so der Boden unter den Füßen weggezogen und man weiß nicht, wie es weitergeht. Da macht man sich manche Sorgen, manche schlaflose Nacht gehört wohl dazu. Ich bin sehr dankbar, dass meine Wüstenzeit, die ich erlebt habe, hindurchgetragen, dass ich hindurchgetragen wurde durch viele Gebete und Briefe, Zuwendungen und Telefonate. Und da heißt es hier im Vers 2, denn sie waren ausgezogen von Raphidim und kamen in die Wüste Sinai gegenüber dem Berge. Das ist nicht irgendein Hügel, sondern das ist der Berg Gottes. Der Berg Gottes, den Mose schon vor Jahren erlebt hat, als er dort seine Schuhe auszog, weil Gott sagt, du zieh deine Schuhe aus, es ist heiliges Land. Es ist der Berg Gottes, wo der Prophet Elia dem Herrn begegnete. Und das ist der Berg Gottes, wo Gott sagt, ich gebe euch 10 Grundregeln für euer Leben, die bis heute Gültigkeit haben. Und dieser Berg Gottes, der steht nicht irgendwo am See Genezareth, irgendwo in der Jordanebene. Nein, dieser Berg Gottes steht mitten in der Wüste. Und ich möchte euch sagen, ihr, die ihr wisst, was Wüste im Leben bedeutet, ich möchte euch sagen, in der Wüste kann man Gott treffen. So wie sie damals. Man kann Gott begegnen. Ich weiß, man möchte das gern wegdrücken und möchte sagen, Wüstenzeit ist was Schlimmes, ich möchte durch, ich möchte wieder Grünes sehen, ich möchte wieder leben und ich möchte Hoffnung haben für mein Leben. Man möchte schnell hindurch oder es nicht wahrhaben. Aber ich möchte dir sagen, der du in der Wüste bist, Gott sieht dich. Gott sieht nicht an dir vorbei oder Gott sieht nicht hindurch. Gott sieht nicht herab. Gott sieht dich. Er hält dich im Auge. Du bist ein angesehener Gottes. Und wenn die Bibel sagt, die Alten schon im Alten Testament, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden in diesem aaronitischen Segen, heißt das, du bist ein angesehener Gottes, mitten in der Wüste. Ich weiß, dass das ganz besondere Zeiten sind, diese Wüstenzeit. Und ich deutete schon an, wir möchten da eigentlich nicht verweilen. Aber meine Erfahrung ist, in der Wüstenzeit können wesentliche Dinge in deinem Leben passieren. Und es wäre tragisch, wenn wir diese Orte und diese Zeiten einfach so übersehen, wegschieben wollen, nicht wahrhaben wollen. Gott kann man treffen in der Wüste. Und Gott schenkt neue Horizonte. Vers 4 bis 6. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe. Auf Adlersflügeln, so heißt es hier. Wie haben sie sich erinnert, dieses Volk Israel, an die Fleischtöpfe Ägyptens? Dort ging es uns gut, und dort hatten wir Fleisch genug in Ägypten und jetzt müssen wir offenbar alle hier verhungern. So ihre Formulierung. Nahrung, Wasser wurde knapp und die Stimmung kippte ja förmlich bis zum Nullpunkt. Protest wird laut. Hätte uns Gott doch getötet, dann müssten wir das hier nicht durchmachen, diese Wüste. Und wir stellen ja gerade in solchen dunklen Tälern, in Wüstenzeiten, so unsere Fragen und haben viele Fragezeichen. Wo ist denn nun Gott? Manchmal voller Verzweiflung. Und die Bibel sagt hier, ich habe euch getragen auf Adlersflügeln. Kann es sein, dass wir gerade dort in Zeiten, wo wir ganz tief drin sind und nicht mehr wissen, wie es weitergeht und mitten in der Wüste angekommen sind, dass Gott uns so nahe ist? Ich habe dich getragen auf Adlersflügeln. Ihr seid ein Königreich von Priestern. Das heißt doch, du bist nicht das, was du leistest. Du bist nicht das, was du hast. Und du bist nicht das, was andere von dir vielleicht denken. und halten. Du bist nicht das, was du dir leisten kannst. Du bist geliebt, bedingungslos geliebt und gewollt und gerechtfertigt und angenommen in seiner unfassbaren Güte. Wenn ich meine Krankenkasse anrufe, und das passiert dann nun leider sehr oft, die erste Frage, die sie stellen bei der Krankenkasse, ist Ihre Nummer bitte. Manchmal hat man den Eindruck, man ist schon ganz zur Nummer geworden bei den Leuten. Es geht nur noch um Nummer. Die Bibel sagt, du bist keine Nummer. Bei Gott hast du einen Namen. Im Beruf hast du vielleicht eine Funktion, aber bei Jesus bist du ein Freund. In der Gesellschaft mag es sein, dass du dich wie ein Rädchen fühlst. Aber bei ihm, da geht es um Rebe und Weinstock. In der Wirtschaft bist du ein Kunde, der möglichst viel ausgeben soll, viel kaufen soll, um die Wirtschaft beim Laufen zu halten. Aber bei Gott bist du ein Königskind. Du bist nicht irgendwer, der von irgendwohin unterwegs ist und rein zufällig mal hier in Stauritz gestrandet und gelandet bist. Nein, geliebt. In Jesaja 43, Vers 18, da heißt es, ein Bibelwort, das mir persönlich sehr viel bedeutet: Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme, sagt dort der Herr. Und das möchte ich dir heute früh sagen. Ich mache, so sagt Gott, ich mache einen Weg in der Wüste. Dort, wo nur Sand ist, dort, wo man keinen Horizont sieht und kein Ende und kein Anfang und wo die Sonne uns das Leben schwer macht, sagt der Herr, ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme. Was braucht man mehr in der Wüste? Einen Weg, wo man vorankommt, und Wasserströme. Damals wurde das einem Volk gesagt, einem Volk, das in der Gefangenschaft war, das keinen Weg sah, wieder zurückzukommen. Geschweige denn Oasen der Zuwendung Gottes, der Heimat erfahren haben, manchmal auch nicht wollten. Und mitten in dieser trostlosen Zeit, mitten in dieser Wüstenzeit des Volkes Gottes, sagt er, ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme. Und die haben es gar nicht gemerkt. Da berief er einen König fernab, der dieses Volk wieder zurückführte. Es dauerte noch ein bisschen, ja, der das Volk wieder zurückführte und sie wieder Heimat finden konnte. Diese Großmacht, der nach dem Plan Gottes agierte, obwohl er es ja selbst gar nicht begriff und sehen konnte, aber der nach der Macht Gottes reagierte. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme. Ich wünsche dir, dass du das erfährst. Manchmal kriegt man diese Dinge erst im Rückspiegel mit. Wenn man drin steht, sieht man nur Sonne und nur Stürme. Allerdings gibt es auch eine Wüstenmentalität. Leute, die immer in der Wüste sind. Da heißt es in dem 5. Buch Mose, Kapitel 1, das wollen wir miteinander lesen. 5. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 2. 11 Tagesreisen weit ist es zum Hore bis Kadesh Barnea auf dem Wege ins Gebirge See hier. 11 Tagesreisen. Wie lange hat das Volk Israel, das Volk Gottes gebraucht? 40 Jahre. Und hier sagt die Bibel, eigentlich wären es nur 11 Tage gewesen. Hatten die keine Lust mehr? Hatten die so viele Feinde? Waren es Umstände? Was hinderte sie denn, ihr Ziel eher zu erreichen? Die Antwort ich geben möchte, heißt Wüstenmentalität. Denn im Vers 6 heißt es im zweiten Teil, ihr seid lange genug an diesem Berg gewesen. Und er will damit sagen, ihr Leute in Israel, das ganze Volk, ihr seid lange genug an diesem Berg gewesen in der Wüste. Hört nun endlich mal auf, immer wieder die gleichen Runden zu drehen, immer wieder die gleichen Fragen zu stellen, immer wieder die gleichen Antworten zu geben. Hört nun endlich mal auf und geht Schritte. Ihr seid lange genug an diesem Berg gewesen, aber nun macht euch in die Spur, so sage ich es ein bisschen salopp mit meinen Worten. Kann uns heute sowas passieren? Kann uns sowas in unserem Leben passieren, dass wir immer wieder um die gleichen Dinge kreisen, dass wir immer die gleichen Fragen stellen und einfach nicht weiterkommen? Kann es sein, dass wir immer in das gleiche Loch fallen, immer den gleichen Fehler begehen, ohne mal einen Schritt weiterzukommen? Kann es sein, dass wir über Jahre hin mit den gleichen Dingen zu kämpfen haben und einfach nicht weiterkommen, nicht fertig werden? Statt vorwärts zu gehen, braucht man manchmal Jahre bis zum Sieg und der ist manchmal auch sehr wackelig. Ihr seid lange genug jetzt an diesem Berg gewesen, nun geht Schritte. So will es der Herr hier sagen, damals dem Volk und uns heute. Da waren sie so unterwegs, das Volk Israel, und sie haben ja manches erlebt in der Wüste. Und da kamen sie eines Tages an eine Quelle, und wie haben sie sich auf diese Quelle gestürzt, auf diese Oase? Endlich Wasser und endlich hat dieser Durst, diese quälende Situation ein Ende. Endlich! Und dann haben sie gekostet und dann war das bitteres Wasser. Bitteres Wasser. Vielleicht empfindest du auch manchmal so, dass man schon in der Wüste ist und sagt, jetzt ist Hoffnung und jetzt geht's voran und jetzt bin ich durch diese schlimme Zeit. Und da geschehen Dinge, wo man sagt, Herr, das nicht auch noch jetzt. Warum denn das? Nun noch etwas Bitteres dazu? Und dann gehen sie weiter, weg von dieser Mara-Quelle, bitteres Wasser oder Bitterwasser. Dann kamen sie nach Elim und da heißt es, dort waren 12 Wasserquellen und 70 Dattelpalmen. 12 Wasserquellen, für jeden Stamm sozusagen eine private Quelle, wenn das kein Service ist. 70 Dattelpalmen für jeden Ältesten im Stamm, eine private Palme, hätte ja einer auch gereicht. Aber von Mara bis zu der anderen Oase, bis zu Elim, sind es, wenn ich das richtig gerechnet habe, nur wenige Kilometer, nur 8 Kilometer. Eine kurze Strecke. Kann uns heute auch sowas passieren, dass man drin steht und bitteres Wasser trinken muss? Gott gib's, dass du bald auch diese andere Quelle findest. Dass wir lernen. Vielleicht müssen wir wirklich lernen, auch wieder so das Übernatürliche, das Göttliche sozusagen im Natürlichen zu entdecken. Denn wenn am Morgen die Sonne aufgeht, dann ist doch das die gleiche Kraft, die einst den Lazarus aus dem Tode herausgeholt hat und ihn wieder auferweckt hat. Manchmal denkt man ja, wo ist Gott? Ist er noch am Werk? Und man empfindet ja, Gott zieht sich zurück, so auch vielleicht aus dem Persönlichen. Aber vielleicht ist er gerade dort am Werk. Vielleicht geht es darum, wieder das Göttliche auch so im Alltäglichen, im Üblichen zu entdecken. Vielleicht ist die Erde voll von brennenden Büschen und wir sehen es nicht. Von Mose wird gesagt, Mose zieht deine Schuhe aus, es ist heiliges Land. Mose zieht die Schuhe aus Und viele andere pflücken eben die Brombeeren. Könnte es sein, dass wir manchmal so festgelegt sind bei dem, was wir hören und erfahren? Da ist eine sehr wohlhabende Jugendgruppe gewesen, die uns unmittelbar nun schon vor vielen Jahren als Jugend ein Katamaran geschenkt haben, ein großes Segelboot, und nichtsahnend und ohne Erfahrung fuhren wir nun dieses Segelboot rückwärts auf eine große Talsperre mit diesem Trailer ins Wasser und Segel gesetzt, 6-7 Meter hoch, und schon ging es ab. Und es kam so, wie es auch kommen musste, weil man ja keine Ahnung hat. Wir blockierten dort die Schifffahrtswege und die anderen Segler und Surfer und brachten den ganzen Laden dort auf der Talsperre durcheinander. Da segeln die einen von Ost nach West und die anderen von West nach Ost, und alle haben bloß einen Wind. Wie geht denn das? Ja, die Segler würden sagen, ja, dann musst du eben das Segel entsprechend setzen oder das Ruder so halten, so hart am Windrand langsegeln oder wie das alles heißt. Wenn man Ahnung hätte, ja, kein Problem. Was will ich damit sagen? Vielleicht geht es auch in unserem Leben darum, da ist dieser Wind, diese Gegenwart Gottes da, aber vielleicht geht es auch manchmal darum, dass wir unser Segel so setzen, dass es wirklich vorangeht, vorwärts geht. Das heißt doch, dass wenn wir miteinander beten, wollen wir beten um Weisheit und Führung, dass der Herr uns führt, ja, aber dass wir auch weise sind, das Segel so unseres Lebens so in den Wind zu drehen, dass man wirklich vorwärts kommt. Die Bibel spricht oft von der Situation, dass man ruhig sein soll und warten soll, bis der Herr eingreift. Ja, das hat seine Berechtigung. Aber manchmal ist Passivität oder das Warten auf die Weisung nicht wirkliches Vertrauen, sondern Vernachlässigung der Möglichkeiten, die Gott uns immer noch schenkt. Es klingt gut, es klingt unheimlich fromm, wenn man sagt, ich mache überhaupt nichts mehr, ich warte nur auf die Weisungen des Herrn. Wenn es konkrete Formen annimmt, kann das manchmal sehr schwer werden. Ich frage, welchen Beruf willst du erlernen, wie willst du studieren? Ich unternehme gar nichts, ich warte auf die Weisung des Herrn. Mag hier und da zutreffend sein und berechtigt sein und in Ordnung sein. Aber manchmal nutzen wir die Möglichkeiten, die Gott immer noch bietet. Wir sehen sie nicht und gehen vor diesem Hintergrund einfach achtlos vorbei. Deshalb brauchen wir Seelsorge, auch die korrigiert. Deshalb ist Gemeinde da, dass wir auch einander wahrnehmen und wertschätzen und gemeinsam Wege suchen. Gott benutzt manches in der Wüste, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Manche Situation, manche Frage. Und mit einem letzten Gedanken möchte ich schließen. Gemeinde ist also nicht nur der Ort, wo es um strahlende Fassaden geht, obwohl eure Fassade hier so äußerlich sehr angenehm wirkt und sehr einladend ist, das ist schön so, aber ihr versteht das, wenn ich von Gemeinde rede. Es geht darum, dass Gemeinde Oase wird und Oase bleibt. Es geht darum, und jetzt bin ich bei den Wasserflaschen, es geht darum, dass Gemeinde der Ort ist, wo wir einander die Wasserflaschen bald erreichen. Wo wir dem anderen eine solche Flasche reichen und sagen, hier hast du Stärkung. Es geht darum, dass Gemeinde Oase wird und bleibt in dieser Wüstenzeit. Unsere Familien, wo Harmonie sein mag und Frieden und Heimat, in unserer Partnerschaft, wo man anerkannt wird, wo man geliebt wird, so wie man ist, wo man ermutigende Gottesdienste erlebt, wo du gemeint bist und nicht der, der neben dir sitzt oder vor dir. Gemeindebau ist doch nicht bloß geben, sondern ist doch nehmen und geben, ist doch Anteil geben und Anteil nehmen. Es ist doch ein ständiger Wechsel, wo ich wertgeschätzt werde, wo ich geliebt werde, in meiner Angst, aber auch in meinem Schmerz. Manchmal ist Wüstenzeit wirklich Lernzeit. Wir sind Menschen, die auf die Gemeinschaft hin ausgelegt sind. Was hindert uns eigentlich, irgendwann mal das zu tun, was wir schon immer vom anderen erwarten? Oase sein, wo junge Menschen Unterstützung erfahren, wo alte und kranke Menschen in ihren Bedürfnissen wahrgenommen werden. Es begegnet mir in manchen Gemeinden eine große geistliche Arroganz. Nach dem Motto, ich habe es an allen vier Zipfeln, ich habe das Leben an allen vier Ecken. Ich kenne keine Wüste, ich kenne keine Schwäche. In solchen Situationen dann etwas zu sagen, ist sehr, sehr schwer. Es wäre doch viel einfacher, wenn wir uns einander in der Wüste begegnen, wo wir einander brauchen, wo keiner allein seinen Weg finden kann ans Ziel. Christliche Gemeinde ist doch nicht nur eine Dienstgemeinde oder eine Hingegemeinde, es ist auch eine Tragegemeinschaft, eine Ermutigungsgemeinschaft. Da heißt es in der Bibel, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Ich wusste bis in meiner persönlichen Wüstenzeit nicht, was damit gemeint ist. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Eine Schwester brannte mir alle Bach-Kantaten auf CDs. Und dann brachte sie mir diese CDs ins Krankenhaus. Und dann hörte ich mir immer jeden Tag eine Bach-Kantate an. Wie haben die mich gestärkt? Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Welch eine Kraft dahinter war und ist. Ich denke, das ist ein Gebiet, das wir noch gar nicht entdeckt haben. Und damit bin ich bei diesem klassischen biblischen Beispiel, wo man einander getragen hat und ermutigt hat. Ich denke an Jonathan und an David, wie er den Segen Gottes ihm zuredet und zuspricht, der Herr sei mit dir. Wie gut das tut. Da sitzen wir vier im Auto, kommen von einer Tagung nach Hause. Und den ersten Kollegen werde ich jetzt gleich absetzen an einem Ort. Und plötzlich sagt jemand in diesem Auto, bevor er aussteigt und die anderen drei sind noch im Auto, denke ich, sollten wir füreinander beten und einander segnen. Denn wir stellen uns dort in die Ecke eines Parkplatzes vor seinem Haus, beten füreinander, legen einander die Hände auf und segnen uns. Warum machen wir das so selten? So wie es David erfahren hat. Er hat erfahren, wie es ist, wenn jemand da ist, der einem den Rücken stärkt. Der das nicht bloß oberflächlich so sagt, sondern der hinter einem steht. Den Rücken stark macht. Ermutigung geschieht. Meistens ja durch das, was wir sagen oder eben nicht sagen. wie wir miteinander reden. Es ist meine Aufgabe, Prediger zu begleiten, auch Pensionäre zu begleiten. Und dann bin ich oft in den Krankenhäusern, an den Krankenbetten, manchmal sogar am Sterbebett. Und dann stehe ich am Sterbebett eines lieben Bruders und seine ganze Familie ist versammelt. Und dann reden sie alle, die Kinder und die Frau, wirr durcheinander. Und dann reden sie und reden sie. Es wird mir das Herz schwer. Ich möchte sagen, seid doch mal eine Minute still. Ich wollte den Psalm 23 lesen. Vielleicht ist es das letzte Wort, was er hört. Und ihr redet über Straßenbahnunfälle und Verspätung bei der Eisenbahn. Was soll das? Wie reden wir miteinander? Es ist eine besondere Situation, wenn man mit Sterbenden zusammen ist. Ich weiß, es ist ja nicht unser Alltag. Und trotzdem, was wissen wir, welche eine Wirkung unsere Worte haben oder unser Schweigen? Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen. Gott ist stärker als alle Starken. Vielleicht hast du in einer Wüstenzeit mit viel Starken zu tun. Gott ist stärker. Aber ich will dir auch sagen, Gott hat eine Schwäche für die Schwachen. Gott will seine Kinder nicht klein kriegen. Nein, er will sie groß machen, aber wenn Gott Kinder groß macht, dann macht er sie bescheiden und demütig. Ich wünsche dir in deiner Wüstenzeit Oasen. Und wenn du sagst, ja, Wüstenzeit, ich weiß nicht, was das ist, ich kenne keine Wüstenzeit oder nicht eine solch dramatische, dann danke Gott dafür, dass du Oasen, viele Oasen kennengelernt hast. Und ich wünsche dir immer in deiner Wüstenzeit eine Schwester und einen Bruder zur Seite, der vielleicht hoffen kann für dich oder glauben kann für dich, Entscheidungen treffen kann, Mut machen kann mit dir. Gott segne uns alle, wenn wir in Wüstenzeiten leben. Amen. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die vielen Beispiele in deinem Wort, die uns zeigen, dass du es gut meinst, auch wenn wir durch die Wüste gehen. Wenn wir Fragen haben und nicht wissen, wie es morgen sein wird und wie wir uns zu entscheiden haben. Danke, dass du unsere Sehnsucht und unsere Fragen kennst. Und so bitte ich dich für einen jeden von uns, dass du ihm nahe bist, besonders nahe bist in seiner Wüstenzeit. Dass wir nicht verzweifeln und resignieren, sondern dass du uns diese Freude schenkst, zu sehen, wie du uns getragen hast, vielleicht besonders getragen hast. Und so wende dich uns allen zu, Herr, in deiner Güte, in deiner Treue. Schenke du Antworten auf Fragen, schenke du Kraft zum Tragen und Weisheit, auch richtige Schritte zu gehen. Dein Friede und dein Segen sei bei uns, bei einem jeden von uns und geleite uns durch diese Woche, durch unsere Entscheidungen, durch unsere Prüfungen, durch all das, was vor uns ist. Danke, dass du da bist und wir an deiner Hand leben dürfen. Amen.